SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Jochen Marmitt. Herzlich willkommen. Mehr Waffen, stärkere Logistik. In Ramstein beraten die Ukraine-Unterstützer ihr weiteres Vorgehen. Schlag und Gegenschlag. Afghanistan und Pakistan schaukeln Richtung Eskalation. Und billiges Glasfaserkabel. Gastarbeiter werden auch bei uns beim Verlegen ausgenutzt. Einige unserer Themen bis um 13 Uhr. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wladimir Putin bleibt Präsident. Der Krieg gegen die Ukraine bleibt auch. Und die Reaktion des Westens bleibt abzuwarten? Nicht ganz. Denn heute tagt auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Verteidigungsminister und auch Militärs beraten über die anhaltende Krise in der Ukraine, über Sicherheitsfragen, die alle Verbündete und Partner der USA betreffen. Mein Kollege Uli Haug begleitet das Treffen, schaut auf die Themen mit uns jetzt. Uli, zunächst einmal der Blick auf die Debatte in Deutschland, die da im Hintergrund noch gerade läuft. Da hat ja die Äußerung des SPD-Fraktionschefs Ralf Mützenich für Aufregung gesorgt. Man solle doch auch mal drüber nachdenken, den Konflikt einzufrieren. Ist das denn ein Thema in Ramstein heute? Pistorius hat ja schon klar geantwortet eigentlich.
Also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das bei diesem Verteidigungsministertreffen ein größeres Thema sein wird, was vor allem diesen Begriff des Einfrierens angeht. Es geht aus meiner Sicht, und so hat sich Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, ja schon geäußert, vor allem darum, weiterhin die Ukraine in diesem Abwehrkampf zu unterstützen, militärisch zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass man dann sozusagen auf deutsche Wortdiskussionen einfrieren oder nicht einfrieren in Ramstein konkret eingehen wird.
Also es geht ganz konkret über die Koordination von Waffenlieferungen an die Ukraine, also auch vor allen Dingen um Nachschubfragen.
Nachschub ist das zentrale Thema immer noch, muss man sagen. Diese Kontaktgruppe trifft sich ja jetzt mittlerweile seit 2 Jahren und insbesondere das große Thema Artilleriemunition hat man eben nicht in den Griff bekommen. Vor ziemlich genau einem Jahr hat der EU-Außenbeauftragte Borrell 1 Million Schuss von dieser 155 mm Artilleriemunition den Ukrainern versprochen. Geliefert wurden allerdings nur 520.000. Also da gibt es ein riesiges Delta, was angegangen werden soll. Es hat jetzt eine Initiative gegeben der tschechischen Regierung, dass man eben weltweit diese Munition einkaufen will und dass man insgesamt 800.000 Schuss eben zusammenbekommt. Und wie lange das dauert, wie man das macht, wo man einkaufen wird und so weiter. Das sind alles Themen, die in Ramstein besprochen werden.
Und die deutsche Unterstützung, die steht ja sozusagen auch da wieder im Hintergrund zusammen mit Frankreich und Polen.
In der Tat, also was diese konkrete Artilleriemunition angeht, da ist die Rede von einem 3-stelligen Millionenbetrag, mit dem sich Deutschland daran beteiligen will. Und eine Frage, die sicherlich auch geklärt werden muss, ist, wie sieht's mit der kurzfristigen Unterstützung aus? Wir wissen, die Ukraine braucht im Monat ungefähr allein 200.000 Schuss und sie hat eben erheblich weniger als die Russen im Moment zur Verfügung. Und da wird sicherlich auch eine Frage sein, ob möglicherweise kurzfristig zumindest auch nochmal Munition aus Bundeswehrbeständen freigegeben wird. Man muss abwarten, wie das heute auch von Verteidigungsminister Pistorius entschieden wird.
Dann vielleicht zu den größeren Elementen, die Weigerung weiterhin von Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik, Taurus zu liefern, nicht zu liefern eigentlich. Steht das auf der Diskussionsliste?
Also Taurus kann zumindest der Kanzler, haben wir heute gelernt, nicht mehr hören und findet die ganze Diskussion peinlich und ich glaube, sein Verteidigungsminister Pistorius will es auch nicht mehr hören. Ich glaube nicht, dass ein möglicher Ringtausch beispielsweise mit den Briten heute da eine größere Rolle spielen wird. Am vergangenen Freitag beim Treffen des Weimarer Dreiecks, also mit Frankreich und Polen, kam der Begriff vom Kanzler Raketenartillerie, also eine Allianz für Raketenartillerie in den Umlauf, hat er so geäußert. Ich hatte gestern mal im Verteidigungsministerium nachgefragt. Da hat man auch noch gegrübelt, was das heißen könnte. Möglicherweise geht es da um Raketenwerfer. Wie diese Allianz aussehen soll, ist völlig unklar und im Moment ist zumindest noch nicht abzusehen, dass dieses Thema heute noch mal konkreter werden könnte.
Ist vielleicht auch die Frage, ob es die anderen interessiert, dass man noch mal über Taurus spricht oder nicht. Könnte natürlich durchaus passieren. Eine andere Frage noch am Ende, um es noch mal aufs große Ganze zurückzuführen. Putin geht vielleicht über die Ukraine hinaus, wenn er weiter so fest im Sattel sitzt. Das ist ja doch etwas, was am Horizont immer mal wieder aufgetan wird. Ist das ein Gedanke, der heute in irgendeiner Form dort durchscheint bei diesen Beratungen?
Also insbesondere die Osteuropäer warnen davor vehement. Und wenn man sich beispielsweise die Polen anschaut, gestern war der Verteidigungsminister vor Ort, die geben natürlich nochmal erheblich mehr für ihre eigene Rüstung aus und auch kaufen erheblich mehr Panzer beispielsweise, als das Deutschland tut. Und auch im Baltikum hat man eben diese Befürchtungen, dass es darüber hinausgehen könnte. Aber da das aktuell kein Thema ist, glaube ich, wird es heute vor allem um die Unterstützung der Ukraine gehen. Da hat man letztlich genug zu tun und da muss neben Versprechen dann auch tatsächlich was geliefert werden, weil oft genug war es eben so, dass man viel vereinbart hat, aber letztlich die Lieferungen nicht direkt bei der Ukraine angekommen sind, sondern dass man eben auch lange darauf warten musste.
Die Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich aktuell in Ramstein. Aktuelle Informationen von Uli Haug. Vielen Dank dafür. Sie hören SR2 Kulturradio mit der SR-Info-Bilanz am Mittag. Zu einem anderen Schauplatz, da geht es aktuell auch um Schlag und Gegenschlag, und zwar zwischen Afghanistan und Pakistan. Erst gab es pakistanische Luftangriffe auf afghanische Dörfer, dann haben gestern die Taliban nun Stellungen in Pakistan beschossen. Entspannung sieht auf jeden Fall anders aus. Das schwierige Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn wird im Moment weiter aufgeheizt. Wie so häufig geht es um Terror auf beiden Seiten. Bahnt sich hier vielleicht sogar ein neuer militärischer, größerer Konflikt an? Peter Hornung.
Sie haben schweres Geschütz aufgefahren, die Taliban, und sie schießen damit in Richtung Pakistan. Auf Bildern des afghanischen Nachrichtensenders Tolo News von gestern ist zu sehen, wie Afghanistans Armee offenbar pakistanische Grenzposten angreift. 4 Pakistaner seien verletzt worden, Dorfbewohner hätten sich in Sicherheit gebracht. Eine Vergeltungsaktion, so die Taliban, nachdem die pakistanische Luftwaffe in der Nacht auf Montag Ziele in Afghanistans östlichen Grenzprovinzen ins Visier genommen hatte. Pakistan hat den Distrikt Barmal in der Provinz Paktika bombardiert, sagt dieser Bewohner. Und wir bitten die Welt, diese Bombenangriffe zu stoppen. Dabei wurden 6 Kinder und Frauen getötet. 2 weitere Todesopfer gab es in einem anderen Bezirk. Um 3 Uhr nachts hätten die Angriffe stattgefunden. Getroffen worden seien Wohnhäuser, sagen Taliban-Vertreter. Das Regime in Kabul protestierte gegen die Verletzung der Souveränität Afghanistans. Taliban-Sprecher Hamdullah Fitrat. Das Islamische Emirat Afghanistan verurteilt diese Attacken aufs Schärfste. Diese unüberlegte Tat sehen wir als Angriff auf unser Territorium. Wir haben die Erfahrung eines langen Freiheitskampfes gegen die Supermächte der Welt. Wir werden keinerlei Invasion unseres Territoriums tolerieren. Ziel der Angriffe sei nicht der Staat Afghanistan gewesen, heißt es dagegen aus Pakistans Hauptstadt Islamabad. Vielmehr sei die pakistanische Luftwaffe gegen Terrorgruppen vorgegangen, die von afghanischem Territorium aus operierten und immer wieder Anschläge, vor allem gegen Armee und Polizei in Pakistan, verüben. So vergangenes Wochenende auf einen Kontrollpunkt der pakistanischen Armee. Ein mit Sprengstoff beladener Laster war zur Explosion gebracht worden. 7 Soldaten starben. Es geht vor allem um die Terrorgruppe TTP, die sogenannten pakistanischen Taliban. Schätzungen zufolge sollen sich 5.000 bis 6.000 von ihnen im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern verstecken. Die in Kabul regierenden Taliban sagen, sie hätten keinerlei Einfluss auf diese Terrorgruppen. Man tue, was man könne, sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid gestern. Aber auch das habe Grenzen. Wir lehnen die Anwesenheit jeglicher ausländischer Gruppen in Afghanistan ab. Es ist ihnen nicht gestattet, auf afghanischem Boden zu operieren. In dieser Hinsicht haben wir unser Bestes gegeben und tun dies auch weiterhin. Aber eines müssen wir akzeptieren. Afghanistan hat eine sehr lange Grenze mit Pakistan. Und es gibt Gebiete, die unzugänglich sind. Berge und Wälder. Das sind Orte, die wir nicht kontrollieren. Eine Einigung zwischen beiden Staaten aber scheint derzeit noch in weiter Ferne, eben weil die in Kabul herrschenden Islamisten keine Kontrolle haben über Teile ihres Landes.
Seine Aussagen provozieren eigentlich immer. Donald Trumps Strategie, Aufmerksamkeit und in der Folge auch Wählerstimmen zu bekommen, ist genau darauf aufgebaut. Der Ex-Präsident und erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner hat nun bei einer Wahlkampfrede in Ohio vor einem Blutbad gewarnt, sollte er die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen. Der Satz fiel, als Trump vor der Bedrohung der US-Autoindustrie durch China warnte. Ist das nun die Warnung vor einem neuen Sturm auf das Kapitol? Oder ist das etwas, was vom Wahlkampfteam von Präsident und auch Kandidat Joe Biden in sozialen Medien ausgenutzt wird? Auf jeden Fall ist es eine provozierende Rhetorik und die ganz bewusst, sagt Ralf Borchardt.
Es ist wieder einer dieser Donald-Trump-Sätze, die für Aufsehen sorgen.
Now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country.
Nun, wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben. Das wird das Wenigste sein. Es wird ein Blutbad für das Land geben. So Trump bei einer Wahlkampfrede in Ohio. Präsident Joe Bidens Wahlkampfteam warnte umgehend in sozialen Medien, Trump drohe mit einem neuen 6. Januar mit Gewalt, wie beim Sturm auf das Kapitol 2021. Allerdings, Trumps Satz fiel im Kontext einer Warnung vor Chinas Autoindustrie.
Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now.
China sei dabei, große Monster-Autofabriken in Mexiko zu bauen, um die Autos von dort in die USA zu verkaufen. Er werde 100%ige Strafzölle erheben, um das zu verhindern, wenn er gewählt werde, so Trump. Dann folgt der Satz vom Blutbad.
Now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
Er habe doch nur vor einem Blutbad für die US-Autoindustrie gewarnt, betonen Trump und sein Wahlkampfteam. Alles andere sei Diffamierung. J.D. Vance, republikanischer Senator aus Ohio, sagte bei Fox News, die ganze Aufregung zeige nur, wie tief die Mainstream-Medien gesunken seien, um Joe Biden Flankenschutz zu geben.
I think it shows how low the media is willing to go. To cover for Joe Biden.
Ein eher harmloser Trump-Satz also, nur aus dem Zusammenhang gerissen? Keineswegs, sagt Brandon Nyhan, Professor am Dartmouth College, der sich seit Jahren mit Trumps Rhetorik beschäftigt. Trump sei sich der Wirkung seiner Worte sehr bewusst.
It's important to make clear that the bloodbath comment was in the context of a discussion of the auto industry.
Es ist schon wichtig, deutlich zu machen, dass die Blutbad-Äußerung im Zusammenhang mit der Autoindustrie fiel. Aber es fällt gleichzeitig schwer, sich keine Sorgen zu machen, dass ein Präsident, der politische Gewalt häufig ausdrücklich gutgeheißen hat, solche Worte benutzt, so Nyhan im Radiosender NPR. Wir haben guten Grund, einen weiteren 6. Januar zu befürchten, wenn er diese Wahl verliert. Der Politikwissenschaftler verweist auf weitere Äußerungen in Wahlkampfreden. Trump hat politische Gegner Ungeziefer genannt. Er hat einen Teil der Einwanderer, die ins Land kommen, nicht als Menschen, sondern Tiere bezeichnet.
These are animals, okay?
Trumps Wahlkampf ist nach Nyhans Worten wie aus den Lehrbüchern eines autoritären Demagogen.
The campaign we're seeing is right out of the textbooks of what an authoritarian demagogue looks like.
Trump habe sich auch nicht von dem Satz distanziert, dass Einwanderer das Blut des Landes vergiften würden. Dies sei ein Echo der Sprache Hitlers und anderer Diktatoren.
The language that immigrants are poisoning the blood of the country, which echoes Hitler and other dictators.
Tut man Trump am Ende nicht einen Gefallen, wenn man Sätze wie diese immer wieder zitiert, wiederholt? Nein, sagt der Politikwissenschaftler, man müsse darüber reden, es den Leuten immer wieder vor Augen führen.
It should be shocking to us.
Es sollte uns schockieren, so Nyhans Fazit. Wir sollten schockiert sein, wenn wir nicht mehr schockiert sind von diesen Dingen, die wir nun fast jeden Tag erleben.
And, you know, we should be shocked that we're not shocked at the kinds of things we're seeing almost every day now.
Sie hören SR-Info, die Bilanz am Mittag, und wir haben natürlich noch weitere Meldungen des Tages. Und danach wird es gehen vor allen Dingen darum, wie vielleicht auch Ihr Auto demnächst aus dem Verkehr gezogen werden könnte, weil es in der Cyberwelt nicht mehr sicher genug ist. Zunächst mal die weiteren Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Die UNO hält es für möglich, dass Israel mit der Blockade von Hilfslieferungen für den Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen hat. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf nennt zur Begründung die regelmäßigen Blockaden von Konvois sowie die Tatsache, dass die Kampfhandlungen fortgesetzt werden. Das könnte laut der UN-Behörde so gewertet werden, dass Israel Hunger als Waffe einsetze. Und das wäre ein Kriegsverbrechen. Für rund 70.000 Beschäftigte bei der Deutschen Telekom beginnen heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass Löhne und Gehälter um 12% steigen, mindestens aber um 400 Euro pro Monat. Für Azubis und Dualstudierende verlangt Verdi 185 Euro mehr. Sollte sich Verdi damit durchsetzen, wäre es der bisher höchste Tarifabschluss bei der Telekom. Verdi begründet die Forderungen mit den guten Geschäften im vergangenen Jahr. Beobachter erwarten schwierige Verhandlungen. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli und zwar um knapp 4,6%. Das hat das Bundessozialministerium mitgeteilt. Die Rentenanpassung liegt demnach im dritten Jahr in Folge oberhalb von 4%. Laut Ministerium erfolgt die Rentenanpassung zum ersten Mal bundesweit einheitlich. Schon vergangenes Jahr hatte der Rentenwert in Ostdeutschland den Westwert erreicht. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD sprach von einer guten Nachricht und sagte, die Rentenanpassung liege deutlich über der Inflationsrate.
Die Sicherheit eines fahrenden Kfz sollte ja durch Fahrerinnen und Fahrer gesichert sein, also durch die Verkehrsteilnehmer insgesamt natürlich. Aber in digitalen Zeiten ist das nicht mehr ganz so einfach. Denn wer steuert eigentlich die elektronischen Teile des Wagens? Das sind kleine Chips, die dann auch noch vernetzt sind. Und weil es auch auf EU-Ebene immer stärker um eben diese Sicherheit geht, gibt es nun neue Sicherheitsregeln, die manche Automodelle nun wohl endgültig verschwinden lassen werden. Katrin Schmid.
Ab Juli können in der EU nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, die den neuen Regeln für Cybersicherheit entsprechen. Denn je vernetzter der Wagen über internetbasierte Elektronik, Datenaustausch und GPS-Systeme, desto höher auch die Gefahr von Hackerattacken. Die EU hat deshalb bereits 2020 neue Regeln für Fahrzeuge aufgestellt, die in zwei Stufen in Kraft treten. Demnach müssen Autohersteller und Zulieferer schon in der Entwicklungsphase Prozesse zur Erhöhung der Cybersicherheit und Abwehr von Angriffen einführen, dokumentieren und zertifizieren lassen. Für neu entwickelte Automodelle gilt dies bereits seit Mitte 2022. Für Altmodelle gab es 2 Jahre Schonfrist, die jetzt ausläuft. Damit verschwinden auch manche Modelle vom europäischen Markt, bei denen der Aufwand fürs Fitmachen für die neuen Cybersicherheitsregeln offenbar zu hoch wäre. Bei Volkswagen etwa betrifft das den Kleinwagen Up und den Transporter T6.1. Bei Porsche die Verbrennerversion des Macan, des Cayman und des Porsche Boxster. Die Kosten fürs Anpassen würden pro Modell weit in die Millionen gehen, schätzen Automobilexperten, was sich bei der häufig nur noch geringen Restlaufzeit der Produktreihe kaum auszahle. Auch andere Hersteller wie Audi, Renault und Smart lassen ältere Modelle vor dem Stichtag am 7. Juli auslaufen, aus verschiedenen Gründen, wie die Unternehmen betonen. Bei Wohnmobilen übrigens greifen die neuen Regeln erst ab 1. September 2024.
Es ist eine zentrale Frage in marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften. Lohnt sich Arbeit eigentlich? Im Zusammenhang mit dem Bürgergeld wird sie immer wieder gerne gestellt. Denn durch die Kombination verschiedener Sozialleistungen rechnen sich einige Niedrigverdiener aus, dass Arbeiten viel zu aufwendig ist. Es gibt ja auch ohne die Arbeit mehr Geld. Auch wenn diese Gruppe eher klein ist in Deutschland, es gibt ein grundsätzliches Problem und nun auch eine Studie dazu. Veränderungen soll es geben, aber das Ministerium, was die Studie in Auftrag gegeben hat, hält sich noch bedeckt. Hans-Joachim Viehweger.
Wer arbeitet, hat mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Das stimmt, sagt Professor Ronny Schöp von der FU Berlin. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit.
Das große Problem, was wir haben, mehr Arbeit lohnt sich nicht unbedingt gegenüber weniger Arbeit.
Und das liegt häufig an der Kombination verschiedener staatlicher Sozialleistungen, von Bürgergeld über Wohngeld bis hin zum Kinderzuschlag. Jede Leistung hat unterschiedliche Regeln, insbesondere bei der Frage, wie schnell die Leistung bei steigenden Einkommen zurückgefahren wird.
Und die stimmen sich so schlecht ab, dass in der Summe unter Umständen mehr als 100% rauskommen, dass man den Leuten abzieht.
Das bedeutet, dass man zwar 100 Euro mehr verdienen kann, aber mehr als diese 100 Euro an staatlicher Unterstützung verliert. Zugegeben, so extrem sind die Abzüge nur in bestimmten Familiensituationen und an Orten mit sehr hohen Mieten. Wie eine Studie im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums zeigt, an der Ökonom Schöb mitgearbeitet hat. Doch das Grundproblem hoher Abzüge gibt es überall. Und das hat Folgen.
Wenn die nächste Lohnerhöhung kommt, kann man manchen Leuten in dem Bereich nur empfehlen, wenn ihr weniger arbeitet, kann es sein, dass ihr unterm Strich sogar mehr an Geld rausbekommt, zusätzlich zu der Freizeit oder der Zeit, die ihr für die Familie habt.
Arbeitgeber berichten genau dies, dass Mitarbeiter auf eine Lohnerhöhung mit der Reduzierung von Arbeitszeit reagieren. Obwohl gesellschaftlich genau das Gegenteil wichtig wäre, sagt Pascal Kober, Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion.
Stellen Sie sich vor, eine alleinerziehende Frau beispielsweise befindet sich genau in der Zone, wo es sich für sie überhaupt nicht lohnt, ihre Arbeit auszuweiten. Dann fehlen diese Arbeitsstunden und sie als Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt. Das ist auch eine relevante Frage für das Thema Fachkräftemangel.
Vor allem aber geht es um eine Gerechtigkeitsfrage, betont Kober. In Übereinstimmung mit der SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose.
Gerade auch wenn Kinder mit ins Spiel kommen, dann ist es teilweise so, dass sich halt in einem Einkommensbereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro beispielsweise ganz wenig bewegt bei dem, was ich am Ende zur Verfügung habe. Da kann ich gut verstehen, dass das auch ans Gerechtigkeitsempfinden stößt und die Menschen sagen, naja, ich arbeite hier jetzt mehr Stunden, warum soll ich nicht mehr auf dem Konto haben am Ende?
Wirtschaftswissenschaftler schlagen daher vor, Sozialleistungen länger zu zahlen, sodass von jedem zusätzlich verdienten Euro mindestens 30 Cent bleiben. Analog zu einer Regel, die aktuell für Einkommen bis 1.000 Euro gilt. Das SPD-geführte Arbeitsministerium aber zögert mit einer Bewertung der Studienergebnisse, während die FDP auf Konsequenzen drängt. Pascal Kober.
Es ist richtig, dass man vielleicht den einen oder anderen bei der SPD noch überzeugen muss, dass man so eine große Reform auch mit anpacken muss. Aber das Credo, Leistung muss sich lohnen, sollte eigentlich auch in der SPD Widerhall finden.
Seine Parlamentskollegin Klose von der SPD will sich jedenfalls für eine entsprechende Reform der Sozialleistungen einsetzen.
Also ich glaube, man muss sich das gut angucken, dass man am Ende keine neuen Ungleichheiten im System schafft. Aber da eben dran zu arbeiten, dass sich Arbeiten lohnt, ist auf jeden Fall der Weg, den ich unterstütze.
Flächendeckend Glasfaser, schnelleres Internet für alle Haushalte. Auch im Saarland ist das der Plan, aber für die Bauarbeiten braucht es auch Fachkräfte. Und an denen mangelt's. Firmen werben deshalb um Personal, aus dem Ausland auch. Und sie werben es nicht nur an, sondern sie setzen es ein, um eben den Glasfaserausbau weiter voranzutreiben. Eine SR-Recherche zeigt nun, diese Gastarbeiter wurden offenbar teils systematisch ausgebeutet. Unser Reporter Daniel Nowitzki hat die Recherche begleitet. Was habt ihr genau rausgefunden?
Also wir haben in unserer Recherche die Gemeinde Nambon als Beispiel rausgesucht, können aber direkt sagen, es gab auch ähnliche Fälle anderswo im Saarland. Das Ganze soll in Nambon bereits vor Monaten passiert sein. Es geht um Gastarbeiter, die etwa aus Südamerika oder Marokko kamen und kein Deutsch konnten. Sprich, sie waren von ihrem Umfeld abhängig und das wurde offenbar in einigen Bautrupps ausgenutzt. Dabei ist oft von schlechten Arbeitsbedingungen die Rede. Die Arbeiter sollen im Hochsommer 6-mal in der Woche mehr als 10 Stunden am Tag unter brütender Hitze gearbeitet haben. Das haben uns Anwohner und Ortsvorsteher in der Gemeinde Nambon erzählt. 10 Arbeitsstunden sind gesetzlich pro Tag maximal erlaubt. Es soll an Arbeitsschutzkleidung gefehlt haben, etwa an Hörschutz oder an Sicherheitsschuhen. Und da diese Arbeiter vor allem im Tiefbau eingesetzt wurden, wo auch mal ein Presslufthammer zum Einsatz kommt, ist solch eine Ausrüstung verpflichtend. Insgesamt haben diese Zustände bei vielen Anwohnern Entsetzen ausgelöst, etwa bei Michael Schwan aus Gehweiler.
Das ist absolut schlimm. Ne? Also ich finde sowas unmenschlich. Ich weiß ja nicht, wer das veranlasst hat. Ne? Das ist ein No-Go. Das geht nicht. Ne? So, und da haben wir als Anwohner den Toilettengang ermöglicht, mal Wasser gegeben, mal was zu essen gegeben. So, die hätten ja gar nichts gehabt.
Was sagen die Arbeitgeber dazu? Habt ihr sie mit den Vorwürfen auch konfrontieren können?
Ja, das ist nicht so ganz einfach. In der Gemeinde Nambon gibt es 2 Unternehmen, die beim Glasfaserausbau offiziell genannt werden und somit bekannt sind. Deutsche Glasfaser als Auftraggeber und Geodesia als Generalunternehmen, also das Unternehmen, das die Deutsche Glasfaser mit dem Glasfaserausbau direkt beauftragt hat. Deutsche Glasfaser und Geodesia wollten uns kein Interview geben, beteuerten uns aber schriftlich, nichts von solchen Missständen gewusst zu haben. Beide Unternehmen äußerten sich nur allgemein und gingen auf Details wie fehlende Arbeitsschutzkleidung nicht ein. Sie betonten sogar, sie hielten sich an geltendes Arbeitsrecht und verpflichteten ihre Vertragspartner dazu. Und genau das ist das Stichwort. Deutsche Glasfaser hat Geodesia beauftragt. Geodesia hat wiederum andere Subunternehmen beauftragt und das geht immer so weiter, sodass am Ende scheinbar keiner einen echten Überblick mehr hat, wer gerade vor Ort unterwegs ist und wer direkt für die Gastarbeiter zuständig ist. Das bedeutet, wenn sich ein Bautruppchef nicht an die Regeln hält, dann kann es sein, dass das keiner so richtig mitbekommt. Deutsche Glasfaser sagt aber auch, sollten sie von solchen Missständen etwas mitbekommen, würden sie direkt dagegen vorgehen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit beenden. Zumindest in der Gemeinde Namborn ist es nach unseren Informationen nicht passiert.
Aktuelle Informationen von Daniel Nowitzki aus der SR-Recherche zum Glasfaserausbau, wo Gastarbeiter ausgenutzt worden sind. Wir kommen zum mangelnden Geld und zum mangelnden Platz und zum Stöhnen der Kommunen, was deutlicher denn je zu hören ist. Wir können keine weiteren Geflüchteten aufnehmen. Auch Städte im Saarland wenden sich hin und wieder an die Öffentlichkeit, wenn es mit dem Wohnraum knapp wird, um private Vermieter anzuregen, damit die Wohnraum zur Verfügung stellen. Denn es gibt ja hier und da welche mit leeren Wohnungen. Zuletzt hat die Stadt St. Ingbert so einen Aufruf gestartet, bei mir im Studio, jetzt Reporter Max Zettler. Du hast dich mit der Sache beschäftigt. Was ist eigentlich das Problem?
Also zuallererst kann ich kleine Entwarnung geben. St. Ingbert kann noch weitere Geflüchtete aufnehmen. Und es sind auch Deutsche betroffen, deutsche Bedürftige. Bei dem Aufruf geht es vor allem um die Art der Unterkunft. St. Ingbert unterscheidet da in drei Formen. Den sozialen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum und privaten Wohnraum. Sozialer Wohnraum ist für die Stadt Flüchtlingsunterkunft zum Beispiel. Das ist nicht ganz optimal. Und die Menschen sollen da eben auch nicht dauerhaft bleiben, sondern eben in privaten Wohnraum vermittelt werden. Das sind normale Wohnungen mit normalen Mietverträgen. Jetzt beziehen Geflüchtete und Bedürftige ja Bürgergeld größtenteils. Und im Bürgergeld gibt es eine Obergrenze für die Warmmiete. In St. Ingbert liegt die bei einem Zwei-Personen-Haushalt bei 450 Euro warm im Monat. Wenn die Wohnungsmiete den Preis nicht übersteigt, nennt die Stadt das dann bezahlbaren Wohnraum. Das ist dann Form 3. Das Problem ist nur, dass die Wohnungsmiete den Preis meistens übersteigt und dieser bezahlbare Wohnraum ist dann eben knapp in St. Ingbert.
Ist es dann nicht möglich, dass man als privater Vermieter seine Wohnung einfach auch für eine geringere Miete anbietet?
Doch, das ist möglich. Die Stadt St. Ingbert hat auch erzählt, dass Vermieter das auch machen wollen, aber oft passen deren Wohnungen nicht. Ich habe mit Mike White gesprochen, das ist der Leiter des Geschäftsbereichs Soziales und Integration bei der Stadt St. Ingbert und er hat mir erklärt, wieso.
Das hängt damit zusammen, dass halt tatsächlich die Wohnungen sehr groß geschnitten sind zum Teil und da hängen natürlich auch die Heizkosten dran. Und wenn ich jetzt auch bereitwillig wäre, eine Wohnung zu vermieten, die 120 Quadratmeter hat für zwei Personen und sage, ich bin sozial eingestellt, ich übergebe Ihnen die Wohnung, ist diese Wohnung zu heizen? Und dann sind natürlich die Nebenkosten weit über dem Schnitt, was sich eigentlich der Bürgergeldempfänger leisten kann oder darf.
Und genau deshalb fordert White auch mehr sozialen Wohnungsbau. Die sind auch meistens für kleinere Gruppen eben richtig geschnitten. Aber der Bestand an Sozialwohnungen wird in ganz Deutschland seit Jahren immer weniger.
Ja, liegt die Frage natürlich nahe, wie sieht das denn in anderen Städten im Saarland aus? Haben die ähnliche Probleme?
Also im Saarland ist die Lage ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mit der Stadt Ottweiler zum Beispiel gesprochen. Die beschreiben, dass momentan wieder mehr Vermieter und Vermieterinnen ihre Wohnungen stellen. St. Wendel kriegt die Menge, die sie an Bedürftigen haben, unter. Aber da verweist die Stadtverwaltung schon darauf, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist und es eine Unsicherheit gibt, ob die Unterbringung in Zukunft noch möglich sein wird. Ich habe auch mit Neunkirchen geredet. Neunkirchen beschreibt eigentlich die gleichen Probleme wie in St. Ingbert. Die Bedürftige kommen auch hier momentan unter in bezahlbaren Wohnraum, aber das Wohnungsangebot wird immer geringer und ist teilweise ungeeignet.
St. Ingbert bittet Bürger um Mithilfe beim Wohnraum für Geflüchtete. Informationen von Max Zettler. Bleibt noch der Blick aufs Wetter heute. Nebel oder Hochnebel, hier und da ein klein bisschen noch, aber insgesamt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken heute, 14 bis 18 Grad an diesem Nachmittag. Soweit von meiner Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Jochen Marmitt.
SR Info. Auslandspresseschau.
Während Russlands Präsident Putin seine Wiederwahl feiert, spricht die Europäische Union von einer Farce. Die ungarische Zeitung Népszavó schreibt dazu: Viele Wahlanalysen kommen zu dem Schluss, dass die Bürger Russlands Angst vor dem Unbekannten haben, dass sie sich eher für das bekannte Übel entscheiden als für das Ungewisse. Dennoch muss die teils im Westen lebende Opposition durchhalten und eine Art Zukunftsvision präsentieren, ein gemeinsames Programm für eine Welt nach Putin. Diese Vision wird vielleicht nicht das Volk erreichen, aber früher oder später jemanden aus Putins Umfeld. Dieses Regime kann nur durch einen Bürgerkrieg oder einen internen Putsch gestürzt werden. Die spanische Zeitung La Vanguardia hält Kreml-Chef Putin für mächtiger als je zuvor. Putin wird Russland weiterhin mit eiserner Faust regieren, die Opposition unterdrücken und den Krieg in der Ukraine so lange fortsetzen, wie er es für richtig hält. Es ist bereits von einer möglichen russischen Großoffensive im Frühjahr die Rede. Im Krieg in der Ukraine hat Putin die Oberhand. Die russische Wirtschaft hat den Sanktionen getrotzt und wächst sogar schneller als die der G7-Staaten. Und Putins hartes Durchgreifen gegen jegliche Oppositionsbewegung gibt ihm die absolute Kontrolle über das Land. Die Neue Zürcher Zeitung meint, die Stärke des russischen Regimes dürfe nicht mit der Stärke Russlands verwechselt werden. Denn Putin hat Russland auf einen Irrweg geführt, der es zunehmend schwächen wird. Im Zuge des Krieges ist Russlands Wirtschaftsmodell noch primitiver als früher geworden. Im Wesentlichen besteht es darin, Rohstoffe zu verkaufen und den Erlös in den Sicherheitsapparat und in Sozialtransfers zu stecken. Innovation ist damit kaum verbunden. Nicht zuletzt verschärft der Krieg mit seinen immensen Opfern die demografische Krise des Landes. All dies wird sich und birgt den Keim für den Untergang des Regimes. Doch noch kann sich Putin der Hoffnung hingeben, dass die Sintflut erst nach ihm kommt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.